Herzlich willkommen zu unserem Dialogforum unter den Linden. Die Linden blühen. Die Landesgartenschau geht beinahe bald in den dritten Monat. Die Bienen fliegen. Der Lindenblütentee kann langsam aber sicher geerntet werden und gekocht. Und wir sind gefühlt bei der 5., 6., 10., 11. Veranstaltung Dialogforum unter den Linden. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass heute wir einen ganz besonderen Gast haben. Einen einzigartigen Gast. Für unseren Landkreis ja auch ein Teil, wo wir sagen, so ist es geworden. Das war einer der Punkte, die wir in der letzten Landtagswahl miteinander angeschaut haben. Wir haben einen Abgeordneten unseres Landkreises. Thomas Blenke, herzlich willkommen. Sie vertreten, lieber Herr Blenke, den Landkreis Calw im Landtag. Heute kommen wir miteinander ins Gespräch zu dem Thema innere Sicherheit und ganz besonders auch die Rolle der Polizei an dieser Stelle. Deswegen fange ich an einer ganz persönlichen Ecke an. Ich erinnere mich noch, als ich klein war. Man hat so die ersten Berufswünsche. Zunächst will man Pfarrer werden. Aber dann merkt man doch, das ist ein Beruf ohne Kunst und Rang. Und dann kommen so Astronaut und. Und dann vor allem Polizist. Wollten Sie auch mal Polizist werden, als Sie noch jung waren?
Also ich wollte auch mal Pfarrer werden. Als kleiner Junge, deswegen das, was ich jetzt sage, bitte nicht ernst nehmen. Ich habe immer gedacht, da musst du nur sonntags arbeiten. Nein, wirklich, Spaß beiseite. Polizist stand bei mir unter den zahlreichen kindlichen Berufswünschen gar nicht so sehr auf der oberen Liste. Also bei mir war es mehr der Kaminfeger, weil ich immer gedacht habe, da stehst du oben auf dem Dach, hast schöne Aussicht und bist immer an der frischen Luft. Aber weder das eine noch das andere ist es geworden. Ich habe aber wenigstens eine Polizistin geheiratet, das dann später. Also zumindest einen kleinen Beitrag habe ich dann doch verwirklicht.
Dann haben Sie das also auch wirklich Innersten der Familie. Wenn man eine Polizistin heiratet, stellt man sich ja vor, dass die Regeln dann innerhalb der Familie sehr streng sind und auch sehr streng kontrolliert werden und gehandhabt werden, oder? Müsste doch dann so sein.
Das kommt jetzt darauf an, in welche Richtung Sie das meinen.
Da dürfen Sie sich einen Teil aussuchen.
Darf ich mir einen Teil?
Zum Beispiel die Frage, wenn ich zum Essen gerufen werde, dann heißt es, komm, jetzt ist Essen. Und ich sage dann entweder gleich oder sofort. Also diese ganzen Dinge, rund um Termine, rund um Absprachen, rund um...
Bei uns rufe ich zum Essen.
Ah.
Na, also muss ich jetzt sagen, ich koche sehr gerne. Ob gut, das sei mal dahingestellt. Und wenn wir, da meine Frau auch voll berufstätig ist, findet es so unter der Woche eher selten statt. Mhm. Aber wenn wir dann eben das gemeinsame Essen machen, dann ist es mein Zuständigkeitsbereich. Vom Zwiebelschälen bis zum Abspülen.
Sehr gut. Ich esse übrigens sehr gerne. Noch lieber, als ich koche. Aber ich denke, das ist ja auch einer der Punkte, wenn man dann das Kochen auch als Gesamtaufgabe begreift und das Spülen noch gleich mit dazu, da wird die Polizistin auf jeden Fall begeistert sein.
Ja, aber meine Frau sieht es anders. Sie behauptet immer, fürs Spülen wäre sie zuständig und fürs Aufräumen. Aber es stimmt nicht.
Ja, ich denke, da ist dann weiter Diskussionsbedarf. Damit sind wir bei einem Thema, das mich noch im Blick auf Ihre Biografie interessiert. Polizistin geheiratet, selber aber dann in die Politik gegangen. Auch da die Frage nach der Motivation, irgendwann überkommt einen das ja, dass man sagt, doch, das tue ich mir an, das möchte ich. Wie ist das bei Ihnen geschehen?
Es gibt ja üblicherweise also so zwei klassische Wege in die Politik. Der eine ist, man tut sich irgendwo hervor, gerät ins Visier einer politischen Partei, wird dann geholt und bekommt irgendwelche Funktionen oder Aufgaben. Der andere ist so die, man sagt immer ein bisschen despektierlich, ist es aber gar nicht, so die klassische Ochsentour. Ich sage ganz offen, diesen Weg bin ich gegangen. Ich bin mit im zarten Alter von 16 Jahren in die Junge Union eingetreten. Warum in die Junge Union? Ich stamme sicherlich aus einem eher konservativ geprägten Elternhaus, bin gleichwohl der Erste in der Familie, der sich irgendwie politisch engagiert hat. Also es ist jetzt nicht so Großvater CDU, Vater CDU und dann muss der Sohn auch überhaupt nicht, sondern ich bin der Erste gewesen, der sich da irgendwo engagiert hat, bin in die Junge Union eingetreten, aus politischem Interesse. Wenn es weit interessiert, kann ich auch gerne den Zündfunken, was da rauskam, was da der Auslöser war, sagen. Und habe mich eigentlich immer hier bei uns im Kreis Calw in Gechingen, da wohne ich, politisch eben ehrenamtlich engagiert. Hatte nie Politik als Beruf im Kopf, eigentlich wirklich nie. Bis dann ich irgendwann Kreisvorsitzender der Christlich-Demokratischen Union hier war, schon jetzt seit geraumer Zeit bin und der damalige Landtagsabgeordnete des Kreises, langjährige, der Arnold Tölk aus Bad Liebenzell gesagt hat, er will aufhören. Dann stellte sich für uns im Kreis die Frage, wer macht's? Und da stellt man sich diese Frage dann als Kreisvorsitzender, also als ehrenamtlicher Chef schon auch. Und ich habe sie für mich mit beantwortet, ja, ich habe Interesse. Und habe mich dann beworben. Das ist ein parteiinternes Auswahlverfahren. Bevor man sich dem Votum der Wähler stellt, muss man sich erstmal dem Votum der Parteifreunde stellen. Das habe ich getan und bin so im Jahr 2001 dazugekommen.
Erzählen Sie noch was zu dem Zündfunken, der ausgelöst hat, dass Sie sagen, für Politik in diese Richtung möchte ich mich engagieren?
Das war im Jahr 1976. Da war Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg und in Calw kündigte sich eine Wahlveranstaltung vom damaligen Ministerpräsidenten Hans Filbinger an, Open Air auf dem Marktplatz. Und mich hatte ein JUler aus Gechingen schon so ein bisschen am Wickeln, wollte mich also da reinbringen. Und er hat gesagt, Mensch Thomas, komm, da kommst du mit, das ist bestimmt toll, das schaust du ja mal mit an. Da war ich noch nicht Mitglied, dann bin ich da also mit auf den Marktplatz. Und dann standen da rund ums Rednerpult, so 1976, so lauter langhaarige, für meine Verhältnisse etwas ungepflegt wirkende junge Kerle rum. Und einer sagte dann, Mensch, jetzt auf, los, organisiert euch, es geht los, er kommt. Und dann habe ich zu meinem Kumpel, der mich da mitgenommen hat aus der Jungen Union, gesagt, du, ich glaube, die Jusos machen hier eine Aktion. Und hat er gesagt, nee, das ist die Ordnertruppe von der Jungen Union. dann habe ich nur gedacht, okay, das scheint ein ganz pfiffiger Laden zu sein, da gehst du mal hin. Habe ich dann einfach mal reingeschaut und bin hängen.
Ich frage mich, wie lang Ihre Haare zu der Zeit waren, anno 76.
Kurz, ich hatte relativ strenge Vorgaben meines Elternhauses.
Ja, inzwischen in der Landespolitik sehr aktiv. Eines der Themen, die in der Landespolitik immer, sicher auch in der Kommunalpolitik, eine Rolle spielen, ist die Frage der sogenannten inneren Sicherheit. Wie sicher haben wir es in unserem Land? Wir als Bürgerinnen und Bürger fragen ja immer, wie sicher leben wir? Was würden Sie einer Bürgerin, einem Bürger sagen, der heute jetzt im Land Baden-Württemberg lebt? Wie sicher ist unser Land?
Die Frau Kühn hat vorhin in der Andacht das sehr nett formuliert, indem sie sagte, wir leben doch eigentlich recht schnuckelig hier. Das hat mir gut gefallen. Ich will mal wirklich ganz positiv sagen, wir leben hier, speziell hier im Kreis Calw, auch hier in Nagold, haben wir die Gnade, in einer der sichersten Gegenden dieser Welt zu leben, was Kriminalitätsbedrohung angeht. Baden-Württemberg ist in Deutschland immer mit ganz vorne, was den Rang in der Kriminalitätsbelastung angeht, also so niedrig wie möglich. Platz 1 mal Platz 2, wir wechseln uns da meistens mit den Bayern ab. Deutschland gilt als eines der sicheren Länder auf der Welt und innerhalb Baden-Württembergs ist der Landkreis Calw der Kreis mit der zweitniedrigsten Kriminalitätsbelastung. Also kann man mit Fug und Recht sagen, wir leben hier Sie haben recht gehabt, schnucklige Verhältnisse. Wir haben hier in Baden-Württemberg leben wir und im Kreis Calw insgesamt leben wir recht sicher. Gleichwohl heißt das nicht, dass es keine Kriminalität gibt. Die gibt es leider in erheblichem Umfang, auch bei uns. Die gilt es auch zu bekämpfen, da gilt es auch wachsam zu sein und es gilt vor allem Entwicklungen zu beobachten, auch gesellschaftliche Entwicklungen zu beobachten. Aber insgesamt, das ist mir ganz wichtig, weil niemand aus der Politik will den Menschen Angst machen. Mhm. Insgesamt kann man sagen, wir bei uns leben, auch in den Städten übrigens, in einer relativen Sicherheit. Aber dies ist eine relative. Man muss immer sehen, vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen schon Erfahrungen gemacht mit auch kleineren Formen.
Genau, ich will da gleich eine Erfahrung anschließen, denn Statistiken ist ja recht und gut, aber wenn man zum Beispiel als Eltern, das ging uns hier so, als wir nach Nagold gekommen sind und wir dann auf einmal mitgekriegt haben, war alles dann gar nicht schlimm, aber angekündigter Amoklauf an der Zellerschule damals, das ist schon einige Jahre her, haben wir auch gedacht, wo sind wir denn hingeraten? Also das heißt, es gibt nebst all dem, was man objektiv statistisch sieht, das hat man ja ganz, ganz, ganz besonders katastrophal dann durch Winnenden erfahren, gibt es dann nochmal eine Sicherheitslage, die von heute auf morgen alles verändert. Und das können Sie sicher verstehen, oder?
Das kann ich sehr gut verstehen. Das ist einerseits sind es diese schrecklichen Ereignisse, Sie nannten Winnenden, das ist, glaube ich, so ziemlich das Schlimmste, was uns in unserem Land auch je widerfahren ist. Diese Amoklagen, die haben auch das extrem Heimtückische, dass sie völlig überraschend kommen. Man kann sie nicht vorhersehen. Man kann ihnen nicht kaum vorbeugen. Jedenfalls nicht polizeilich. Das sind natürlich die ganz schlimmen Dinge. Aber es gibt daneben auch das sogenannte subjektive Sicherheitsgefühl. Und das kennt jeder von uns im Zweifelsfall, der schon mal nachts vielleicht sogar hier in Nagold auf einer schlecht beleuchteten Straße gelaufen ist, an einer Gruppe von vielleicht etwas Gröhlenden, weil sie fröhlich sind oder sonst was, Leuten vorbeikommt und sich dann gleich nicht ganz wohl fühlt. Das ist ein natürliches Verhalten, das ist die sogenannte subjektive Sicherheit. Das Sicherheitsgefühl, das darf man niemals unterschätzen. Das trägt sehr viel dazu bei, auch zum Wohlfühlen, zum sich an einem Ort gut untergebracht fühlen der Menschen.
Wenn ich dran denke, wer für unsere Sicherheit da ist, vielen Dank, dann denke ich selbstverständlich zuallererst an die Polizei, wie man es früher so als Berufswunsch sich auch so überlegt hat. Die Polizei, dein Freund und Helfer, schildern Sie mal, was tut das Land, was tut die Regierung, was tut die Opposition, um an dieser Stelle diese Stärke der Polizei, Helfer zu sein, immer wieder auch vor Augen zu führen, zu unterstützen, weiterzuentwickeln?
Also, das ist ja ein sehr alter Ausdruck, Polizei, dein Freund und Helfer. Ich finde ihn aber sehr schön, weil er eigentlich darstellt, wofür wir Polizei haben. Sie ist dafür da, für uns da zu sein und uns eben die Sicherheit zu geben, damit wir friedlich und in Ruhe leben können. Das ist Sache der Länder. Wir haben in Baden-Württemberg ungefähr 25.000 Polizeibeamte, die diese Aufgabe wahrnehmen. Im Kreis Calw sind es gut 200, die diese Aufgabe wahrnehmen, für uns da zu sein, auf unsere Sicherheit zu achten. Und da gibt es vielfältigste Tätigkeiten. Wir als Bürger nehmen vor allem den Streifenwagen, die Streifenbeamten wahr, die hier in Nagold bei Ihnen im Revier rund um die Uhr für uns da sind. Und wenn Sie nachts einen Einbrecher bemerken oder sonst irgendwas, rufen Sie 110 und tatütata sind die da als Erste. Dahinter gibt es aber viele, viele, viele andere Bereiche der Polizei, die für uns als Bürger gar nicht so sichtbar werden. Ich war gestern in Göppingen, da war eine große Veranstaltung der Bereitschaftspolizei, wo sich Polizei den Bürgern präsentiert hat, auch mit den Tätigkeiten, die für uns wenig sichtbar werden. Vielleicht mal so ein bisschen aus den Krimis oder sowas. Da hat sich auch das SEK beispielsweise präsentiert, Spezialeinsatzkommando, die in den allerschwierigsten Situationen ran müssen. Da hat sich die Polizeireiter haben sich präsentiert, die Hundeführer und anderes mehr. Also Polizei ist wesentlich mehr als nur die Streife, die Sie sehen, das sind für uns als Bürger die wichtigsten, die direkten Ansprechpartner mit einer hohen Verantwortung, einer hohen gesellschaftlichen Verantwortung auch, weil Sie sind immer die Ersten, die da sind. Sie müssen, ich habe großen Respekt, das sind wahre Allrounder, die eigentlich auf, ja, die können nicht, wenn sie kommen, sagen, da bin ich nicht zuständig, sondern die müssen erstmal helfen. Punkt. Und dann geht's weiter. Und dann holen sie gegebenenfalls Spezialisten.
Wenn wir die Polizei so vor uns haben, dann haben wir natürlich nicht nur die Streifenwagen vor uns, sondern die Diskussion ist dann auch relativ schnell, wie so oft, was das alles kostet. Ich denke jetzt mal, wir kommen ja nachher gleich auch nochmal auf einen diffizilen Fall, denke jetzt mal an die Frage der Stadien. So Stadion, die entsprechenden Fangruppen jeweils, die aufeinandertreffen, unser eins denkt, dafür Mercedes-Benz Arena steigst aus und dann stehen sie da schon links und rechts und versuchen die Dinge auch jeweils voneinander zu halten. Da denkt manchmal so der Otto-Normalverbraucher, meiner Treu, das wird wohl heute wieder teuer sein und wir als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, wir zahlen es natürlich und wir brauchen es doch eigentlich gar nicht.
Es ist auch so, dass wir es zahlen. Überwiegend als Steuerzahler. Das ist auch die Aufgabe des Staates, die Sicherheit zu garantieren und aufrechtzuerhalten, auch rund um die Stadien. Aber wenn Sie das Stichwort mit dem Stadion geben, dann muss ich sagen, da sind wir jetzt schon in einem Feld. Ich habe ja den Titel Dein Freund und Helfer auch noch untertitelt mit oder Fußabtreter der Gesellschaft? Fragezeichen. Sind wir in einem Bereich, wo sich Entwicklungen auftun, die wir, glaube ich, langsam mal gesamtgesellschaftlich angehen müssen. Was in den Stadien und drumherum und nicht nur in der Bundesliga, das geht bis hinein in die dritte Liga und noch tiefer, mittlerweile erleben, hat mit Sport und mit Fandasein oftmals überhaupt nichts mehr zu tun. Sondern da geht es um blanke Randaliererei, um Gewalt, um Gewalttätigkeit gegen untereinander, gegen Polizisten, da redet man von der dritten Halbzeit, wo dann ordentlich Kloppe gibt. All diese Dinge. Und das sind Sachen, da werden auch gesellschaftliche Dinge letztlich dann auf dem Rücken der Polizei ausgetragen. Die müssen es klären. Die müssen die Situation klären. Die müssen das aufklären. Was glauben Sie, was das für ein, mal losgelöst von der Belastung für die einzelnen Beamten, die dort drin sind, und das sind meistens die allerjüngsten, die ganz frisch sind, was es von der Belastung für die Beamten darüber hinaus an Aufwand für den Staat, für das Land als Dienstherrn bedeutet. Ich will von den Kosten gar nicht reden.
Nee, aber da frage ich gleich mal die in dem Sinn dann ja auch moralische Instanzpolitik. Was können wir da überhaupt als Gesellschaft tun? Die Fußballvereine sagen natürlich, vielleicht auch mit gutem Recht, ja, das ist ja nur eine Randerscheinung. Da ist ja auch der Dekan Albrecht, der sitzt auch im Stadion. Der wird ja nachher aller Wahrscheinlichkeit nach nicht randalieren und 59.000 andere auch. Aber diese Spinner, ja, was soll man denn da machen? So ist es halt leider. Man kann die ja auch nicht und. Was sagen Sie da? Was für eine Aufgabe haben wir da als Gesellschaft? Und vielleicht auch die Vereine.
Der letzte Halbsatz war auch mit entscheidend, ja. Ich habe keine Antwort drauf und schon gar kein Patentrezept. Das hat wohl niemand, weil sonst wären wir mit Sicherheit Kirchen, Schulen, Politik, sonst wäre bestimmt schon stärker an der Lösung dieses Problems, dieses Phänomens auch dran. Sie nannten eben die Vereine. Ich sehe schon die Ligen, also die Fußballliga und Verbände, DFB, Fußballbund und die entsprechenden Vereine schon auch in der Pflicht, da entsprechendes zu tun. Ich sage mal ein paar Beispiele, was man machen könnte. Also ordentliche Einlasskontrollen in die Stadien. Es ist mir nicht einsehbar, wieso es einem Randalierer gelingt, und oftmals kennt man die Burschen, solche bengalischen Feuer ins Stadion reinzubringen. Ja, das hat da drin nichts zu suchen. Die schaffen das deswegen. Wissen Sie, wie die das machen?
Die haben noch keinen Snike geschmuggelt, nee. Von daher.
die haben keine Vereinzelungsanlagen, heißt es bürokratisch. Also so ein Gatter, wo man durch muss, sodass man nur einzeln rein kann. Und dann notfalls auch gegebenenfalls mal nachgucken kann, was der dabei hat. Sondern dann verabreden sich die, warten bis sie 50, 60 sind. Und dann stürmen sie rein, geben ihre Karten ab und stürmen rein. Da hat der Ordner keine Chance zu kontrollieren, ob der Einzelne irgendwelche verbotenen Gegenstände dabei hat. Das kann nicht sein. Und das ist Verantwortung des Veranstalters, sprich des Vereins in dem Fall. Der muss dafür sorgen, dass es kontrolliert wird. Nächstes Thema ist, bei Risikospielen habe ich was dagegen, dass da drin in Unmaßen Alkohol ausgeschenkt wird im Stadion. Dann tut es halt alkoholfreies Bier und die Aggressionsschwelle ist schon niedriger. Und. Es würde jetzt mal den Rahmen sprengen.
Geht ja nur um ein Beispiel. Vielleicht machen Sie gerade noch mal ein Beispiel, wo Sie sagen, da erlebe ich auch, dass zumindest Teile unserer Gesellschaft die Polizei auch eher als Schuhabstreifer der Nation als denn als Freund und Helfer klassifizieren. Gibt es ja noch mehr als die Frage jetzt in Stadien und drumherum?
Das gibt's sehr, sehr viel. Das fängt bei relativ kleinen Einsätzen an, die hier in der Stadt nachts dem Streifendienst widerfahren können, der zu einem Hausstreit gerufen wird, wo früher zwei Beamte hingegangen sind, haben gesagt, jetzt gibt es mal eine Ruhe, und dann gab es eine Ruhe. Und heute müssen sie mit zwei oder drei Streifenwagen hingehen, um das wieder auseinanderzubringen, müssen sich alles Mögliche anhören. Das sind die kleineren Geschichten, und es geht hin bis zu aggressiven Demonstrationsgeschehen, wo sich die eingesetzten Kräfte, und ich sage nochmal, das sind oftmals die ganz Jungen, die gerade frisch aus der Ausbildung kommen, Dinge anhören müssen. Ich sage mal, allein nur die verbalen Attacken, Dinge anhören müssen, da muss man schon ein ziemlich hohes Berufsethos haben, um noch zu wissen, warum man überhaupt jetzt dann da ist. Ich könnte Ihnen hier Zitate bringen, aber das machen wir vielleicht lieber nicht. Ja.
Auch an der Stelle kommen wir dann im Blick auf die Demonstrationen zu diffizilen Themen, die auch die Landespolitik stark beschäftigt haben und beschäftigen. Wir wollen jetzt gar nicht auf die Frage Stuttgart 21 ganz allgemein politisch eingehen, sondern auf die Frage und die Rolle der Polizei rund um die Demonstrationen und auch die Vorwürfe, die geschehen sind. Polizei, Freund, Helfer, Schuhabstreifer der Nation, Lückenbüßer oder sogar Schuldige. Wie sehen Sie da die Rolle der Polizei?
Also, Sie sagten ja, wir steigen jetzt nicht vertieft in Stuttgart 21 ein, ist auch nicht nötig. Dazu gab es eine Volksabstimmung. Das Volk hat entschieden, und zwar deutlich. Und ich möchte darüber hinaus sagen, als Demokrat akzeptiere ich jede Meinung zu dem Thema. Ich selber bin Befürworter. Ich akzeptiere jeden, der Gegner ist, selbstverständlich. Polizei in diesem Zusammenhang, auch damals, da gab es ja diesen berühmt-berüchtigten 30. September 2010, mit dem großen Einsatz im Schlossgarten in Stuttgart. Das war ein Tag, wie ihn niemand wieder haben will. Zuvorderst nicht die politisch Verantwortlichen und vor allem zuvorderst nicht die Polizei, auch die Polizeiführung. Da ist vieles schiefgegangen. Das kann man jetzt nicht in hier alles aufarbeiten. Da ist sehr vieles schiefgegangen. Es gab einen Untersuchungsausschuss des Landtages, dem ich auch mit angehört habe damals. Aber man muss bei allem Ursache und Wirkung auseinanderhalten. Also was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Das Bauprojekt ist ein genehmigtes, rechtsstaatlich genehmigtes Bauprojekt, das baureif war, und es ging darum, dem Bauherrn, der Deutschen Bahn AG, das Baurecht zu ermöglichen, die Durchführung des Baurechts zu ermöglichen. Das war die polizeiliche Aufgabe. Die polizeiliche Aufgabe war nicht, da jetzt mal irgendwelche Demonstranten zu verdreschen oder sowas, sondern aus der Eskalation der Lage heraus hat sich dann damals dieser Einsatz, so wie er dann auch missglückt war, entwickelt. Aber man muss immer noch die Ursache sehen. Es ging darum, ein rechtsstaatlich beschlossenes Bauprojekt zur Verwirklichung zu bringen. Nehmen Sie einen Unternehmer, der hier auf dem Eisberg oder auf dem Wolfsberg eine Halle bauen will, um seinen Betrieb zu erweitern. Er hat den roten Punkt, gab vielleicht noch Gerichtsverfahren, ist alles erledigt. Er hat den roten Punkt, er hat das Baurecht, die Bagger rücken an, und dann setzen sich Leute vor den Bagger hin und sagen, nein, du baust nicht. Das ist ein Zustand, den können Sie im Rechtsstaat nicht akzeptieren. Das geht nicht. Und das im Kleinen war im Grunde genommen Stuttgart 21 im Großen. Mhm.
Das ist hochinteressant für mich zu sehen, dass Debatten der inneren Sicherheit ganz schnell auch unsere Fragen des Demokratieverständnisses berühren. Ich denke, da sollte man noch ein bisschen dranbleiben, denn ich verstehe auch Leute, die sagen, dass jemand, so wenig das rechtsstaatlich abgesichert ist, dass jemand vor diesen Bagger hinsitzt, wenn es dann
erst recht mal 15.000 sind, anstatt dem einen, der zu dem Unternehmer sagt, auf dem Eisberg. Da hat dann, so sagt man landläufig, die Politik mit dem, was sie rechtsstaatlich durchsetzt, sich von dem, was die Bürgerinnen und Bürger darüber denken, irgendwie anscheinend entfernt. Da scheint es eine Kluft zu geben, vielleicht auch nur eine Kluft im Blick auf die Informationen, die Bürgerinnen und Bürger bräuchten, damit sie merken, so ein Eisbergprojekt wäre rechtens. Sehen Sie das oder wie sehen Sie diese Frage rund um, klar, direkte und indirekte Demokratie, diese ganzen Dinge?
Gut, also man hat ja aus den ganzen Vorfällen, es war ja nicht nur der 30. September, sondern insgesamt diese Protestbewegung, die sich da aufgetan hat, man hat ja da sehr viel draus gelernt. Also ich will jetzt nicht, das würde zu sehr vielleicht ins Parteipolitische abgleiten, jetzt gar nicht drauf eingehen, wer da ein Interesse dran hatte, dass da der Widerstand aufkam oder Proteste aufkamen oder nicht, sondern man hat ja wirklich einiges daraus gelernt. Gelernt vor allem daraus jetzt auf staatlicher Seite, wir brauchen mehr Transparenz und mehr Dialog vor allem in schwierigen, in großen, in komplexen Verfahren. Das heißt, Stichworte wie frühzeitige Bürgerbeteiligung, die gibt es schon lange, aber die gibt es eher bürokratischer Art. Da werden dann irgendwelche Antragsunterlagen im Rathaus ausgelegt und kein Mensch kriegt das groß mit. Liegen öffentlich aus, dann ist dem Öffentlichkeitsgebot Genüge getan, nur hat es niemand gemerkt. Das ist ein Widerspruch in sich. Deshalb, da muss ich einiges tun. Da ist übrigens auch die Bundesregierung derzeit dran, sich Themen zu überlegen, wie man das beschleunigen kann. Dazu gehört aber auch, dass die Großverfahren insgesamt kürzer werden. Es kann nicht sein, dass Sie für ein Infrastrukturprojekt, also für ein großes Bauvorhaben in Deutschland, allein für die Vorbereitung und die Planung 3-4-mal so lang brauchen wie in anderen Ländern. Also beispielsweise in Frankreich. In Frankreich ist der TGV schon gefahren, als die Strecke Mannheim-Stuttgart gerade noch in den ersten Planungen drin war. Aber angefangen hat man gleichzeitig ungefähr. Ja, also auch das ist ein Thema, war bei Stuttgart 21 ein Thema. Als Stuttgart 21 begonnen wurde zu planen, waren, ich sage es andersrum, als jetzt die Proteste losgingen, waren natürlich viele Leute auch mit dabei, jüngere Leute, die damals, als es losging mit der Planung, als man auch Bürgerbeteiligung gemacht hat, vielleicht noch gar nicht im entsprechenden Alter waren. Also sprich, um es auf den Punkt zu bringen, kürzere Verfahren, kompakter. Da muss der Rechtsstaat aufpassen, dass er sich nicht selber ein Bein stellt. Das passiert bei uns leider. Und dann aber auch von staatlicher Seite aus mehr Transparenz und auch durchaus mehr Bürgerbeteiligung. In dem Sinne, dass Bürger ihre Dinge mit einbringen können, ihre Anregungen oder ihre Gedanken mit einbringen können. Oftmals kommen ja da sehr, sehr gute Ideen, die plötzlich verblüffende Vereinfachungen oder sonst irgendetwas bringen.
Politik an dieser Stelle ist sicher maßgeblich gefragt, dann auch immer wieder den Frieden herzustellen, sich darum zu bemühen, wo und wie, Blick auf Infrastrukturfragen, aber auch ganz grundsätzlich in unserer Demokratie Entscheidungen zustande kommen, Mehrheitsentscheidungen dann auch akzeptiert werden. Politik braucht in ihrem öffentlichen Handeln ganz viel Verlässlichkeit. Sehen Sie da noch neue Möglichkeiten, wie Politik das immer wieder herstellen kann? In unserer Postmoderne ist ja zum Beispiel die Frage der Informationsflut riesig. Also in diesem Sinn Akzeptanz und Verlässlichkeit herzustellen, scheint ja kaum mehr zu gelingen, weil bis man die Fülle von Informationen irgendwie verarbeitet hat, welche Wege könnte es dann geben? Welche Rolle spielt auch die wachsende Zahl der Nichtwählerinnen und Nichtwähler an dieser Stelle?
Das ist sehr, sehr schwierig und sehr komplex. Vor allem wird es, ich glaube, dass wir alle, also zumindest mal, ich nehme es mal für meine Person, viele noch nicht richtig realisiert haben, was allein durch die Möglichkeit der neuen, sogenannten neuen Medien, da Neues auf uns zukommt. Schauen Sie mal, so wie wir jetzt hier sitzen, wir sind jetzt ein paar Mal fotografiert worden. Wir haben es beide nicht im Griff, ob wir jetzt in irgendeinem sozialen Netzwerk auf ewig, wie wir hier sitzen, verewigt werden, erscheinen.
Und vor allem mit welcher Bildunterschrift?
Mit welcher Bildunterschrift?
Ich fände das jetzt. Dekan tritt in die CDU ein. Oder was auch immer die Unterschrift sein könnte.
Ich hätte ein Beitrittsformular dabei, also daran soll es nicht liegen. nein, aber verstehen Sie, was ich damit sagen will? Wir haben das überhaupt nicht im Griff. Ich saß neulich bei einer privaten Feier, war eine Bekannte zu Gast, die aufgrund ihrer Funktion einen gewissen Bekanntheitsgrad hat. Und wir wollten einen Sketch machen für das Geburtstagspaar. Und dann wollten wir sie auch mit einbauen. Und dann hat sie gesagt, nee, du lass mal, ich weiß ja nicht, was hier alles auf Facebook gelangt. Ja, das muss man sich schon mal überlegen. Wenn sich jemand heute schon überlegt, ob er noch an einem netten Sketch im privaten Kreis teilnehmen kann, weil das Ding vielleicht irgendwann auf Facebook steht, weil irgendeiner mit dem Handy ein Foto macht und das lustig postet und dann kommen nachher 20 Gefällt-mir-Haken dran oder irgendeiner sagt dann, macht dann einen Witz, du hast dich da ausländerfeindlich geäußert oder sonst irgendwas. Mhm. Ja, also das sind, ich glaube, wir haben das alle noch, oder viele, noch gar nicht so richtig realisiert, was da alles auf uns zukommen kann. Das war aber nicht die Ausgangsfrage. Die Ausgangsfrage war mehr hinsichtlich der Frage auch des politischen Einflusses. Auch des politischen Einflusses, da könnten wir jetzt auch wie über die Piraten reden. Aber
genau, wie auf Dauer demokratisches Handeln in unserem Land immer wieder, gerade auch über die Parteiendemokratie, über die bestehenden, ja längst demokratischen Kanäle befördert, gestärkt werden kann, wenn eben, ob im Bereich Nichtwähler, Nichtwähler oder eben auch im Bereich neuer Parteien, die entstehen und die durchaus auch einmal an bestimmten Punkten ein ganz anderes Verständnis davon mitbringen.
Also ich möchte an der Stelle sagen, ich bin ein überzeugter Verfechter der repräsentativen Demokratie. Ich habe nichts gegen, habe es ja auch vorhin ausgeführt, gegen Bürgerbeteiligung, auch gegen Ausweitung von Bürgerbeteiligung. Aber am Ende müssen diejenigen, die von den Bürgern ein Mandat bekommen haben, entscheiden und auch die Verantwortung dafür tragen. Was stellen Sie sich vor, hier sitzt ein Stadtrat. Stellen Sie sich vor, wer wäre noch bereit, sich für ein Ehrenamt in der Kommunalpolitik zu engagieren, wenn er genau weiß, sobald irgendetwas kommt, was vielleicht ein bisschen umstritten ist oder ein bisschen schwierig ist, wird es nicht akzeptiert, was wir beschließen, sondern es muss dann sofort gleich immer von allen möglichst ausdiskutiert werden. Ich bin sehr, sehr für Bürgerbeteiligung. Der andere Weg ist richtig, dass nämlich die kommunalen Gremien, die Landesgremien, die politischen Gremien von sich aus vorab auf die Menschen zugehen, zuhören, reinhören, dann entscheiden nach dem Gemeinwohlinteresse, weil ich behaupte, nicht jeder, der in einer Volksentscheidung ein Häkchen macht oder ein Kreuzchen macht, entscheidet immer nach Gemeinwohlinteresse. Da geht es oftmals auch darum, hilft es mir oder hilft es mir nicht. Und das muss dann, der muss dann die Verantwortung tragen und Demokraten müssen es akzeptieren.
Damit sind wir aber bei einem Punkt. Es zu akzeptieren, fällt ja nicht immer nur den Wählerinnen und Wählern und den Nichtwählern und so weiter schwer. Es zu akzeptieren, fällt ja da und dort, hat man den Eindruck, auch Politikerinnen und Politiker nicht ganz leicht. Es hat schon mancher das Bonmot geprägt, man solle einfach das Wahlvolk auswechseln, wenn bestimmte Dinge geschehen sind. Die haben halt so abgestimmt, wie sie abstimmen. Wir haben da ja auch zum Teil, ohne das jetzt vertiefen zu wollen, im Blick auf Griechenland gezittert, was wird da wie gewählt, aber du kannst ja nicht quasi das Volk auswechseln, sondern das Volk hat und ist in diesem Sinne souverän. Was möchten Sie gegen diese ja da immer wieder dann auch auftauchende Politikverdrossenheit, die so ein bisschen darunter schwelt, nämlich dass man sagt, da kommt so eine gewisse Arroganz von Politik manchmal rüber, wenn es darum geht, dann Entscheidungen, die wahlmäßig gefallen sind, noch einmal zu bewerten. Ich höre schon dazwischen raus, Sie wollen das akzeptieren, aber wie wollen Sie dann gegen Politikverdrossenheit auch immer wieder konkret angehen?
Gut, also ich habe ja beziehungsweise meine Partei jetzt im vergangenen Jahr bei der Landtagswahl selber die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn man plötzlich keine Mehrheit mehr zur Regierungsbildung hat, sondern wenn die anders liegt. Das ist in der Demokratie eine pure Selbstverständlichkeit, dass man das akzeptiert. Punkt. Es hat mir nicht gefallen, natürlich. Also ich muss deswegen nicht vor die Mikrofone stehen und jubeln. Aber ich akzeptiere es natürlich. Ich akzeptiere es, dass das die Wähler in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl vergangenes Jahr eine Entscheidung getroffen haben in ihrer Summe, die für meine Partei keinen, mit zusammen mit einem Koalitionspartner, keine Mehrheit ergibt. Und damit ich in die Opposition komme. Ich akzeptiere das genauso, wie ich mich darüber freue, dass ich von den Wählerinnen und Wählern hier im Kreis Calw, in meinem Wahlkreis, mit einem sehr ordentlichen Ergebnis und mit großem Abstand vor anderen gewählt wurde. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar und sehe das als eine große Verantwortung und auch eine große Verantwortlichkeit an. Aber selbstverständlich akzeptiere ich das und akzeptiert es jeder, dass wir das demokratische zustande gekommene Ergebnisse zu akzeptieren sind. Wenn jetzt der eine oder andere vielleicht mal im ersten Brass oder in der ersten Reaktion, wenn ihm plötzlich ein Mikrofon unter die Nase gehalten wird, da irgendwas anderes sagt, das kann ich nicht ausschließen.
Jetzt gibt es ja im Bereich der Demokratie immer wieder Reizthemen, die für eine bestimmte Zeit da liegen und wo dann auch die Gemüter sehr, sehr hoch schlagen, die Gemüter, weil ja, aus guten Gründen, weil man dafür und dagegen sein kann. Eines der Themen, die derzeit, zumindest wenn man etwas weiter in den Schwarzwald kommt, die Gemüter bewegt, ist das Nationalparks-Thema. Wir haben das auch medial und sehr stark schon mitbekommen. Die Gemüter schlagen hoch. Geben Sie mal eine Einschätzung dazu und das würde mich dann auch noch interessieren in der zweiten Runde, die Frage, wie man auch Gemüter hier wieder befrieden kann, weil egal wie auf Dauer die Entscheidung ausfällt, es gilt ja immer, dass Befürworter und Gegner auch miteinander in Frieden weiter koexistieren.
Also das Thema eines Nationalparks im Nordschwarzwald ist in den betroffenen Bereichen, das beginnt bei uns im Ennstal, also grob Bad Wildbad, Enzklösterle, Höfen und dann über den Kaltenbronn weiter, ein die Menschen immens bewegendes Thema. Da muss man sich zunächst einmal überlegen oder zunächst mal fragen, was ist denn eigentlich ein Nationalpark? Das ist ja erstmal nichts Schlimmes, wenn man den Begriff hört. Denkt man,
soll es
an,
in Deutschland auch schon geben,
habe ich gehört. Gibt es 7 Stück, glaube ich, ja. Und da denkt man an vielleicht an Yellowstone und Trappergefühle, man fährt da mit dem Jeep rein und so, ja. Die Vorbehalte kommen woanders her. Weil der Begriff selber ist positiv besetzt, will ich damit sagen. Die Vorbehalte in der betroffenen Bevölkerung kommen daher, dass ein Nationalpark nach deutschem Recht eine andere Funktion hat als das, was wir von dem, wie wir es kennen, Yellowstone, Yosemite oder sonst was, kennen. Ein Nationalpark bei uns hat die Funktion, die Natur Natur sein zu lassen. Wir haben hier jetzt gerade auch sehr viel mit Natur zu tun, mit Botanik. Aber das ist Botanik irgendwo für den Menschen gestaltet, damit wir uns dran freuen können. Der Nationalpark ist Natur im Interesse der Natur. Allein sich überlassen. Der Mensch soll keine Rolle drin spielen. Also kein anthropozentrischer, sagt man das? Ja.
Kann man genau. So sagen, ja. Ansatz, kein menschenzentrierte Natur.
Genau, sondern ein ökozentrischer Bebau. Ansatz. Ja. So, und da kommen in der besiedelten Kulturlandschaft des Nordschwarzwaldes Befürchtungen auf, die auch zum Teil sehr berechtigt sind, Befürchtungen auf bei den Menschen, die dort leben, die auch vom Wald leben, Holzwirtschaft, Privatwaldbesitzer, die zwar nicht direkt im Gebiet drin sind, aber angrenzend, und da kommt dann das Thema mit Bedrohung durch Borkenkäfer und anderes nicht von der Hand zu weisen. All das sind Fragen, Themen, die Menschen hier wird sich da kaum jemand direkt dafür interessieren. Wenn Sie 20 Kilometer weitergehen Richtung Schwarzwald, sieht es ganz anders aus. Das muss man sehr ernst nehmen. Deshalb mein Ansatz und auch den vieler meiner Mitstreiter, meiner Parteifreunde auch, wir wollen, dass hier vor allem auch die Menschen vor Ort gehört werden. Wenn dann die Menschen in dem betroffenen Gebiet sagen, nö, wir wollen das, ist gut. Dann sollen das die anderen auch akzeptieren. Wenn die aber sagen, nö, wir wollen es nicht, dann erwarte ich von der Landesregierung, egal welcher Couleur, aber gerade haben wir eine, die trägt gehört werden als Monstranz vor sich her, erwarte ich, dass dem auch so geschieht, dass sie dann die Meinung der Bevölkerung dort hören.
Damit wären wir ja auch schon beim zweiten Teil der Frage, die Frage, wie solche Konflikte auch immer wieder zu befrieden sind. Ich höre heraus, hören auf die Basis, immer wieder hören, was die Leute auch vor Ort an dieser Stelle wollen und denken.
Ja, richtig, aber das hat jetzt weniger direkt mit dem Nationalpark zu tun, sondern generell, ich könnte jetzt Vertreter der jetzigen Landesregierung zitieren, die sagen, gehört werden heißt nicht immer erhört werden. Da ist was dran. Mhm. Es muss am Ende entschieden werden. Also sie werden, wenn sie die Frage nach dem Bau eines Müllheizkraftwerkes stellen, niemals Anwohner finden, die dafür sind. Nie. Ist auch verständlich. Das heißt, es muss irgendwann auch entschieden werden. Und es muss nach Allgemeinwohl entschieden werden. Das ist das nicht immer erhört werden. Aber wir haben vorhin das Thema der Transparenz und des Dialogs angesprochen. Und jetzt bei dem Stichwort Nationalpark. Ich finde es gut, wenn wir auch großflächige Naturschutzgebiete, darum geht es, in Baden-Württemberg stärker ausweisen. Deswegen war auch die frühere Landesregierung durchaus aufgeschlossen, etwas auszuweisen, nicht zwingend im Nordschwarzwald. Aber wenn jetzt, ich warne davor, das gegen den Willen der dortigen Bevölkerung zu machen. Der ist bisher nicht erklärt. Aber Sie sehen überall die Schilder, der ist nicht erklärt. Das muss nicht die Mehrheit sein. Aber das kann man ja feststellen. Und dann entsprechend aber auch danach handeln.
Also auch entsprechend immer wieder, das wird ja klar sein, nicht nur Konsensentscheidungen, es wird auch immer wieder in der Demokratie Mehrheitsentscheidungen geben und immer wieder darum gehen, auch in Informationen hören und dann wiederum das Allgemeinwohl anzusehen, die Entscheidungen zu treffen. Ja, Thema Bürgerbeteiligung. Vielleicht gibt es aus der Runde noch eine Anregung, wenn wir unseren Landtagsabgeordneten da haben, oder eine Frage, die Sie gerade im Blick auf Landespolitik, im Blick auf ihn in besonderer Weise interessiert. Dann wäre das jetzt die Möglichkeit, was zu fragen.
Es geht jetzt also um den Straßenbau. Und zwar die Straße von Unterschwandorf nach Nagold. Das läuft, ich weiß nicht, seit Ewigkeiten. Und jetzt ist der große Aufschrei, weil der neue Verkehrsminister andere Prioritäten setzt. Und die CDU-Regierung hatte 50 Jahre lang Zeit, sowas zu machen und kriegt es nicht auf die Reihe. Und jetzt in einem Jahr, da wird das alles da niedergemacht. Das finde ich gerade irgendwo nicht gut.
Bitte, reagieren Sie gleich.
Also, es geht um die L353, ist es, glaube ich, ja, von Iselshausen nach Unterschwandorf. Ein in der Tat dringendst renovierungsbedürftig, ja, das ist völlig unstreitig. Das ist ein Paradebeispiel übrigens mit dafür, dass bei uns die Planungsverfahren zu lang dauern. Das ging ewig wegen Trassenführung, wegen irgendeiner, ich glaube, da ging es noch um einen Fahrradweg und dann noch um irgendwelche Amphibienfluchtwege oder sonst irgendwas, ewig, bis das Ding endlich einmal die gesamten verwaltungstechnischen Hürden übersprungen hat. Die sind übersprungen seit, jetzt nageln Sie mich nicht fest, Mitte letzten Jahres, glaube ich, oder Mitte, Ende letzten Jahres ist der sogenannte Planfeststellungsbeschluss, Thomas, weißt du es zufällig? War so in der Zeit, gell? Der sogenannte Planfeststellungsbeschluss, das ist die Baugenehmigung, erteilt vom Regierungspräsidium Karlsruhe. Die Straße könnte jetzt gebaut werden. Und es ist aber in der Tat so, dass Sie, wie Sie sagen, dass der jetzt neue Verkehrsminister wohl die Gelder dafür nicht bereitstellen will, weil er erklärt hat, er möchte die Straßen fertig bauen, wo er von der alten Regierung her noch rechtlich dazu verpflichtet ist, aber derzeit keine neuen beginnen. Sie können jetzt, was Sie sagten, 50 Jahre lang war da nichts, das können Sie uns jetzt anlasten, ja, dass das Verfahren so lange gedauert hat. Aber ich kann Ihnen sagen, sie ist jetzt baureif, die hat den roten Punkt, um es mal so auszudrücken, damit man es versteht, also die ist baureif. die Landesregierung könnte jetzt sagen, ja, die L353 Iselshausen unter Schwandorf machen wir jetzt. Dann wäre, könnten jetzt nach einer gewissen Vorbereitungszeit die Bagger anrücken und das und die Straße gebaut werden. Ich setze mich dafür sehr ein. Ich werbe dafür, ich arbeite auch dafür. Ich werde auch in den nächsten Monaten da noch entsprechend aktiv werden mit einer Kollegin zusammen, die das bei uns federführend bearbeitet. Entschuldigung. Aber ich kann nichts daran ändern, dass es in der Tat, Sache, jetzt laufen auch Polizisten vorbei, das passt zum Thema. Ja, ich kann nichts daran ändern, dass es erklärtes Ziel des Verkehrsministers ist, momentan keine neuen Straßenbauprojekte anzufangen. Also ich hab's jetzt, bitte? Einmal ja und dann, also ich habe es versucht darzustellen, wenn wir die Verantwortung hätten, wir haben ja wirklich unstreitig wollen diese Straße, wenn ich jetzt wir sage, sage ich wir von der CDU, wollen diese Straße. Wenn wir jetzt noch an der Regierung wären, wir konnten es auch nicht vorher machen, weil sie noch nicht baureif war. Es gab die Baugenehmigung noch nicht. Ich muss fairerweise dazu sagen, dass natürlich auch die Finanzmittel brutal knapp sind. Ja, das wäre dann die nächste Stufe gewesen, da noch das Geld dafür hinzukriegen. Aber würde ich mich als der hiesige Abgeordnete natürlich brutal ins Zeug legen, um das dann auch hinzukriegen. Aber die Baugenehmigung kam erst in einem Zeitpunkt, an dem wir nicht mehr an der Regierung waren. Wir konnten vorher es nicht machen.
Also manche Dinge dauern länger und manche Dinge gehen unheimlich schnell. Ja, aber es tut irgendwie, tut's. Ja. Also muss man ganz ran. Manche Dinge dauern länger und manche Dinge gehen unheimlich schnell. Und jetzt haben wir ja diesen Untersuchungsausschuss mit unserem ehemaligen Ministerpräsidenten. Und lange hat man ihm die Treue gehalten, jetzt hört man so, dass da eine gewisse Distanz entsteht. Hat der wirklich was falsch gemacht oder versucht man da jetzt im Prinzip dem optischen Mainstream zu gehorchen?
Also ich behaupte, dass die politische Entscheidung, die ENBW in Landeseigentum zurückzuholen, richtig war. Ja, dass diese Entscheidung richtig war, dass das Verfahren, das der damalige Ministerpräsident angewandt hat, nicht korrekt war, ist mittlerweile durch den Staatsgerichtshof auch bestätigt, also darüber brauchen wir nicht zu reden. Da hat er Fehler gemacht, gravierende Fehler gemacht. Er ist auch falsch beraten worden von entsprechender anwaltlicher Seite. Aber was jetzt geschieht von verschiedenen Seiten, nämlich das darzustellen, als würde hier Schaden fürs Land durch den Rückkauf der NBW entstehen, das halte ich für nicht redlich, auch nicht für redlich gegenüber der Person von Stefan Mappus. Es war richtig, also ich sehe es so, es war richtig, die NBW zurückzukaufen. Übrigens, der jetzige Ministerpräsident, Herr Kretschmann, ich habe es heute Morgen in der Zeitung gelesen, Sie vielleicht auch irgendwo, hat bei beim Grünen Parteitag jetzt am Wochenende, hat er gesagt, hey Leute, lasst uns doch was draus machen, der Laden gehört uns jetzt. Da können wir doch was draus machen. Also das ist für mich indirekt auch eine Bestätigung, dass selbst der grüne Ministerpräsident es in der Sache als positiv ansieht, dass er jetzt, ist auch logisch, ist auch naheliegend, dass er nämlich jetzt als Regierungschef die politische Handlungsmöglichkeit hat, als Eigentümer auf den Konzern NBW Einfluss zu nehmen. Was er nicht hätte, würde die noch Franzosen oder sonst irgendjemanden gehören. Also ich finde, da sind Fehler passiert im Verfahren, aber jetzt den früheren Ministerpräsidenten allseits als Buhmann abzustempeln, finde ich unredlich.
Ja. Liebe Teilnehmer und Teilnehmer am Dialogforum, sehr geehrter Herr Blenke, Schon wieder einmal ist die Zeit so weit vorangeschritten, dass wir unseren kleinen Talk unter den Linden zum Ende bringen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen. Ich danke Ihnen auch für die Fähigkeit und Möglichkeit, hier in unserer Runde Politik darzustellen, ein Stück auch für die Rolle von innerer Sicherheit, besonders der Polizei, hier in unserem Land zu werben. Ich bedanke mich für Ihr persönliches Kommen, auch dass Sie den Kirchen auf der Landesgartenschau in diesem Sinn auch Ihre Nähe zeigen, und bedanke mich in diesem Moment mit einem Geschenk, das den Kirchen auf der Landesgartenschau entspricht. Es ist etwas Geflochtenes, wie ja auch hier in der wachsenden Kirche manches Flechtwerk ist. Und es ist ein guter Geist, sogar ein württembergischer Geist darin. Genießet es gesund und vielen herzlichen Dank für alles.
Vielen Dank. Dankeschön.
Ihnen, liebe Interessierte, wenn Sie wieder einmal die Möglichkeit haben, zu einem Dialogforum zu kommen, jetzt bereits am kommenden Donnerstag, den 28. Juni ist es soweit, dann kommt Professor Hartmut Lehmann, lange Zeit in Kiel, auch in den USA lehrend tätig, Historiker und Theologe. Er wird ganz besonders zu dem Thema die Kirchen 500 Jahre nach der Reformation Martin Luthers sprechen. Zukunft von Ökumene, Zukunft von Kirche. Also mal ein binnenkirchliches Thema hier in der wachsenden Kirche. Auch dazu wieder herzliche Einladung am Donnerstag. Und jetzt noch einen allseits guten Tag oder vertiefende Fragen an den Herrn Abgeordneten, wie Sie möchten.
Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vielen Dank, Herr Albrecht.
Gerne.
Das ist wirklich eine tolle Veranstaltung, und ich muss sagen, diese wachsende Kirche hier ist ein toller Ort, an dem man sich wirklich schön aufhalten kann. Ich war vorhin ja bei der Andacht auch da. Hier könnte der Wohlfühlkreis erfunden worden sein.
Dankeschön.